Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Zu Gast bei Donald Trump im Oval Office.
Angela Merkel.
Ja, das Treffen des mächtigsten Mannes der Welt mit der mächtigsten Frau der Welt, wenn man denn in diesen Superlativen denken will. Es war kein großes Tamtam wie bei Macron. Es war einfach nur ein kurzes Arbeitstreffen.
Wir haben viele Themen wie Handel, NATO, militärische Fragen. Wir haben ein gutes Verhältnis. Das war von Anfang an so. Aber das haben einige Leute nicht verstanden.
Unser Reporter war mit im Oval Office dabei. Wie die Stimmung war, das hört ihr in dieser Podcast-Episode des Updates. Außerdem reden wir über DNA-Ahnenforschung in den USA. Da ist nämlich der sogenannte Golden State Killer mithilfe von Ahnenforschungswebsites geschnappt worden. Die Ermittler haben Verwandte des Mannes gefunden und dann ihn.
Es wäre dumm von der Polizei, diese Möglichkeit nicht zu nutzen. Also in den USA hat auf dieser speziellen Webseite gibt es schon fast 1 Million Personen, die freiwillig ihre DNA da hochgeladen haben.
Was DNA-Ahnenforschung kann und was da die Datenschutzbedenken sind, das hört ihr auch hier. Und letzter Tag unserer Deutschlandfunk Nova Themenwoche Heimat. Wir lernen einen Obdachlosen kennen. Wie definiert er das Wort Heimat?
Du hast selten Obdachlose in der eigenen Stadt, also in der Geburtsstadt. Ich glaube, da ist ein großes Schamgefühl dabei, weil man könnte in seiner eigenen Stadt gesehen werden oder so.
Außerdem gibt's unser Fazit zu dieser Themenwoche Heimat. Hier im Podcast des Updates vom 27.04.2018.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Merkel in bester Gesellschaft bei US-Präsident Donald Trump heute. Sie ist für ein Arbeitstreffen mit Trump nach Washington gereist und bis jetzt hat sie dort ihn nur einmal getroffen in Washington im März 2017 zu einem anderen Arbeitstreffen, bei dem es ja so aussah, als hätte ihr Trump den Handschlag verweigert. Das war aber wohl alles ein Missverständnis. Und heute gab es da wieder peinliche Momente beim Handshake oder nicht. Unser Korrespondent Stefan Detjen war jetzt bei diesem zweiten Treffen in Washington zwischen Merkel und Trump dabei. Stefan, wie war das Aufeinandertreffen der beiden heute? Halbwegs harmonisch?
Der erste Besuch, da blieb vor allen Dingen in Erinnerung, wie die beiden im Oval Office saßen. Angela Merkel versuchte, Trump vor den Kameras die Hand zu geben und Trump das verweigerte. Das war jetzt anders. Ich war eben mit dabei. Wir waren als Journalisten mit dabei am Auftakt des Gesprächs im Oval Office. Und es war ganz klar, Donald Trump hat sich bemüht, da eine freundliche Atmosphäre zu schaffen. Schon als er sie vor dem West Wing, das ist der Arbeitsbereich, neben dem Weißen Haus, vor dem ich jetzt hier auch gerade stehe, begrüßte, gab es Küsschen rechts und links. Später, als wir auch als Journalisten dann durchs Weiße Haus gingen, sah man, dass er, ich weiß nicht, ob das da immer hängt, auf dem Weg zum Oval Office Bilder von Begegnungen mit Angela Merkel aufgehängt hat. Also ich vermute, als Macron kam, hingen da Bilder von Macron. Aber wie gesagt, man bemühte sich da, eine herzliche Atmosphäre zu schaffen. Und dann im Oval Office wartete natürlich alles, gibt's den Handshake und es gab ihn.
Für Merkel gibt's ja jetzt tatsächlich nur so ein Speed-Date. Für Macron gab's einen dicken Staatsempfang, der 3 Tage angedauert hat. Ist die Beziehung zwischen Trump und Merkel eine deutlich schlechtere als die zwischen Trump und Macron?
Also Trump hat vorhin auch noch mal zum Auftakt dieses Gesprächs demonstrativ gesagt, dass er eine ausgezeichnete Beziehung zu Merkel habe und dass das am Anfang nicht alle verstanden hätte. Er hat natürlich nicht erwähnt, dass er selber auch einiges dazu beigetragen hat. Das ist ja ganz klar. Die Beziehung der beiden war am Anfang belastet. Man erinnert sich ja auch daran, wie Angela Merkel auf den Wahlsieg Trumps reagiert hat, mit einem Verweis auf die gemeinsamen Werte und dem Satz, nur auf der Grundlage dieser Werte biete sie ihm eine Zusammenarbeit an. Das hat man hier in Washington als Belehrung verstanden, als unangemessen. Sie hat ihn offen kritisiert, auch dann, als er dann ins Amt kam und den Einreisestopp gegen Araber verhängt hat. Also das ist keine einfache Beziehung. Das ist auch klar, die beiden haben jetzt eine Menge schwierige Themen auf der Liste. Ist das mit Macron so viel besser? Naja, Trump liegt es, Männerfreundschaften zu inszenieren. Da kann man kumpeln, da kann man sich auf die Schulter klopfen, da kann man sich mal, wie er das gemacht hat, dem Macron vor laufenden Kameras die Schuppen vom Revers picken. Das geht mit einer Frau alles nicht so richtig. Angela Merkel hatte zu Obama-Zeiten hier ihren Staatsbesuch ebenfalls mit großem Empfang, Rede vor dem Kongress. Was Frankreich angeht, ist das jetzt zum ersten Mal seit Jahrzehnten, dass ein französischer Präsident hier so empfangen wird. Und aus dem Umfeld der Kanzlerin haben wir immer gehört, naja, das sei doch eigentlich ganz gut, wenn zwei solche Mächte, zwei ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats ihre Beziehungen wieder verbessern.
Ja, und das ist nur ein kurzes Treffen heute. Merkel hat aber trotzdem dicke Themen dabei. Iran-Atomdeal, das war auch ein Thema von Macron. Drohender Handelskrieg durch geplante Zölle der Amerikaner auf Stahl und Aluminium auch ausgeweitet auf die EU. Kann Merkel da was erreichen bei den Gesprächen jetzt?
Tja, da hat man ja schon vorher gesagt, eigentlich ist da zumindest was das Thema, was Europa jetzt ganz unmittelbar interessiert, nämlich diese drohenden Schutzzölle. Da ist wahrscheinlich nicht mehr viel zu erreichen. Es hieß, man stelle sich darauf ein, dass die kommen, dass Donald Trump schon nächste Woche am 1. Mai verkünden werde, dass dieses Regime von Straf- und Schutzzöllen jetzt auch auf Europa ausgeweitet werde. Was den Iran angeht, da wird Merkel noch mal versuchen, Trump davon zu überzeugen, aus dem Iran-Atomabkommen, dass Deutschland und Frankreich ja mit ausverhandelt haben, nicht auszusteigen. Aber Trump hat nun einen ganz anderen Stil von Politik. Der setzt darauf, dass man manchmal aggressiv, zerstörerisch vorgehen muss, um Bewegung in internationale Politik, in festgefrorene Konflikte zu bringen. Und da fühlt er sich, das ist vorhin im Oval Office auch deutlich geworden, in diesen Tagen, an einem Tag wie heute, natürlich bestätigt, weil er ja jetzt auch durch seine viel kritisierte harte Linie gegenüber Nordkorea Bewegung in den Konflikt gebracht hat. Zumindest nimmt er das, diese Annäherung von Nord- und Südkorea auch als Erfolg seiner harten Linie in Anspruch. Und das wird ihn dazu ermuntern, auch gegenüber dem Iran hart zu bleiben.
Live vor dem White House, vor dem West Wing, Stefan Dietjen aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio ist mitgereist in die US-Hauptstadt, wo sich gerade Angela Merkel und Donald Trump treffen.
Deutschlandfunk Nova.
Heimat. Ein Gefühl. Ein Ort. Ein Streitthema. Was ist Heimat?
Was ist Heimat? Das haben wir uns die ganze Woche gefragt. Und der größte gemeinsame Nenner ist bisher eigentlich, dass man sagen kann, Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt. Was aber, wenn man an einem Ort gelandet ist, an dem das nicht so ist, an dem man sich eben nicht wohlfühlt? Christian Schmidt ist heute nochmal für uns unterwegs gewesen mit dem Reportagewagen und hat Frank getroffen. Er hat seine Heimat verloren, er ist obdachlos und wohnt jetzt am Rand Kölns. Christian, wie wohnt er da?
Er wohnt unter einer Auffahrt in ein Parkhaus rein, also so eine Rampe, die nach oben führt. Das ist ultra laut da, weil halt ständig Autos und Laster drüber brettern. Noch dazu ist nebenan eine riesige Baustelle.
Aber es ist ein trockener Platz.
Ja, das schon mal. Und dann gibt's auch noch eine glückliche Fügung mit dazu. Frank wohnt in einem Little Home. Das ist so eine ehrenamtliche Initiative hier in Köln. Da bekommen Obdachlose eine kleine Hütte zur Verfügung. Nicht größer als ein Iglu-Zelt, aber aus Pressspan. Also auch hier nochmal trocken, windgeschützt und sicherer, als einfach halt irgendwie auf der Platte zu schlafen. Denn das hat mir Frank erzählt, das kann durchaus gefährlich werden.
Wenn man jetzt im Schlafsack irgendwo in einem Schaufenster in der Innenstadt schläft, ist das schon schlimm, gerade am Wochenende, wenn da viele Besoffene oder sowas unterwegs sind und dann denken, es ist eine gute Idee, mal einen Obdachlosen anzupinkeln.
Was hast du hier für deine Sicherheit? Das ist ein
Schlossmann. Ja, so ein ganz normales, wie nennen sich diese Schlösser, so ein rundes.
Willst du mir mal deine Heimat sozusagen zeigen?
Also was habe ich in der Hütte? Bettwäsche, Matratze habe ich im Moment nicht. So habe ich mir so eine Gartenstuhlpolster erstmal hingelegt. Und einen Rauchmelder, einen Feuerlöscher.
Ja, das ist gar nicht so abwegig. In Köln ist im letzten Jahr ein Obdachloser angezündet worden und da wärst du bei so einer kleinen Hütte einfach in der tödlichen Falle.
Jetzt hat Frank diese kleine Hütte. Das, was er jetzt aufgezählt hat, ist erstmal das Nötigste, was er hat. Hat er sich da irgendwie doch nett gemacht in diesem Hütchen?
Das ist ganz interessant, wie Frank das Ganze angeht. Zu nett will er sich nämlich gar nicht machen. Das einzige Gimmick, was so in die Richtung geht, das habe ich bei ihm in der Hütte gesehen, das war eine kleine Leuchtsternchenkette.
Ja, ist ja so eine kleine Lichtdeckkette, so batteriebetrieben natürlich alles. Und ich möchte mir das nicht zu gemütlich machen. Weil diese Hütte ist ja bloß eine Übergangsphase.
Du sagst, zu wohl willst du dich hier nicht fühlen, ne, in der Hütte. Ist es trotzdem irgendwie sowas wie deine Heimat?
Im Moment ja. Weil als Obdachloser, man hatte ja keine richtige Heimat, ne. Erstmal, du hast selten Obdachlose in der eigenen Stadt, also in der Geburtsstadt oder sowas. Ist ein kleiner Teil, aber der Großteil ist zugezogen. Ich glaube, da ist ein großes Schamgefühl dabei, weil man könnte in seiner eigenen Stadt gesehen werden oder so. Und ich bin von der Ostsee, ich bin in Rostock geboren, natürlich vermisst man das. Und als Obdachloser hat man viel Zeit zum Nachdenken und zum Träumen, so denkt man viel darüber nach.
Jetzt haben ja viele diese Woche auch gesagt bei deinen Reportagen, Heimat ist da, wo ich meine Freunde habe, wo das Glück ist. Kann dem Frank was abgewinnen, trotz oder gerade wegen seiner schlechten Wohnsituation?
Ja, das ist schwierig. Freundschaft unter Obdachlosen gibt es nicht so viel. Man misstraut sich eher gegenseitig, das hat er mir erzählt. Aber Frank versucht trotzdem, trotz der ganzen Scheiße, die ihm passiert ist, sein Glück zu finden. Er findet immer noch, dass er glücklich ist.
Dass ich immer noch am Leben bin. Und ich habe jemanden damals, wo ich in der Klinik war, habe ich jemanden getroffen. Diese Frau ist sozusagen sowas wie meine beste Freundin geworden. Ich wollte mich umbringen, bin in der Klinik getroffen. Ich habe mich noch nicht mit ihr darüber unterhalten, weil wir uns über das Thema Suizid unterhalten haben. Und habe ich so zu ihr gesagt, du, hätte ich mich nicht versucht, mich selber umzubringen, hätten wir uns beide niemals kennengelernt, sozusagen. Also das ist so mein Glück.
Also muss man schon ein bisschen schlucken, wenn Frank das so erzählt. Er hat sich professionelle Hilfe geholt, das müssen wir nochmal ausdrücklich sagen, das ist wichtig. Und er will demnächst aus Köln auch weg, weil hier der Wohnungsmarkt einfach so dermaßen schwierig ist. Frank hat schon alle Papiere für eine andere Stadt fertig, auch eine Wohnung in Aussicht und dann will er auch wieder einen Job finden. Der hat nämlich Koch gelernt.
Christian Schmidt hat heute Frank getroffen, jemand, der seine Heimat verloren hat und hoffentlich bald wieder eine neue findet. Was Christian alles in unserer Heimatwoche hier in Deutschlandfunk Nova erlebt hat, das erzählt er uns später noch.
Deutschlandfunk Nova Update.
In den USA, da ist gestern der Golden State Killer gefasst worden. Der soll in den 1970er und 80er Jahren mindestens 12 Menschen umgebracht und über 45 Frauen vergewaltigt haben. Und die Polizei ist ihm einfach nicht auf die Spur gekommen damals, bis heute, bis jetzt, Jahrzehnte später, dank einer DNA Ahnenforschungswebsite. Das ist doch spannend, oder? Ein Online-Angebot schafft über Umwege das, was die Ermittler niemals eigentlich hinkriegen könnten, nämlich die Nähe eines Täters zu Verwandten mit ähnlicher DNA, die da eben in dieser Datenbank der Website drin waren. Darüber sprechen wir mit Thomas Kran. Er ist Molekulargenetiker und hat sehr lange auch mal für eine große DNA-Ahnenforschungsfirma in den USA gearbeitet. Herr Kran, wie genau kann man denn über so eine Website einen Mörder finden?
Ja, also die Website, die da verwendet wurde, die bietet natürlich extrem tolle Möglichkeiten. Es wird wahrscheinlich so gelaufen sein, dass die Polizei jemanden mit hoher Übereinstimmung gefunden hat, diese Person dann kontaktiert hat. Entweder hat er tatsächlich seine E-Mail-Adresse preisgegeben oder einfach über das Portal mit dieser Person gesprochen, Kontakt aufgenommen hat. Und offenbar hat dann diese Person auch über ihre nähere Verwandtschaft Auskunft gegeben.
Glauben Sie, das ist die Zukunft der Polizeiarbeit, über solche Portale in Zukunft zu gehen?
Es wäre dumm von der Polizei, diese Möglichkeit nicht zu nutzen, die ja weltweit gegeben ist, auch außerhalb des deutschen Gesetzraums. Ne? Also in den USA hat auf dieser speziellen Webseite gibt es schon fast 1 Million Personen, die freiwillig ihre DNA da hochgeladen haben. Sicherlich ist das eine weitere Möglichkeit, um Verwandte zu finden. Und diese Möglichkeit ist für Genealogen genauso gegeben wie für die Polizei.
Was ich nicht ganz verstanden habe, also wenn ich als Privatperson sage, ich möchte gerne meine DNA in dieser Datenbank haben, dann muss ja erstmal die DNA dahin geschickt werden, dann mache ich wahrscheinlich so ein Wattestäbchen in den Mund, schicke das dahin. Das hat die Polizei mit der DNA des mutmaßlichen Mörders ja nicht getan, sondern die hatten einfach die DNA aufgeschlüsselt und haben dann vergleichen können. Wie funktioniert das?
Ja, also zunächst einmal, diese Webseite ist ja kein DNA-Labor, sondern das ist einfach nur ein freies Portal, was aus einem Hobbyprojekt entstanden ist, wo jetzt heutzutage aber fast 1 Million Datensätze bereits hochgeladen wurden. Diese Firma macht die DNA-Analyse nicht selbst. Das ist also in dem Sinn keine DNA-Testfirma. Jetzt kann natürlich sowohl, ist egal, bei welcher Firma ich jetzt diese DNA-Test mache, oder ich kann den DNA-Test auch natürlich bei der Polizei machen, kann ich diese Daten hochladen und mit anderen Datensätzen vergleichen. Und genauso wird es auch passiert sein.
Wie ist denn das datenschutzrechtlich? Wenn ich da meine Sachen hochlade, lade ich ja nicht nur meine Daten hoch, sondern auch automatisch einen Teil der Daten meiner Eltern, meiner Geschwister. Ist das datenschutzrechtlich überhaupt okay?
Ja, also zunächst einmal lade ich in erster Linie meine eigenen Daten hoch. Und was ich mit meiner eigenen DNA-Daten tue oder nicht tue, ist mir selbst überlassen. Was aber nicht verhindert werden kann, ist, dass Rückschlüsse auf die DNA von Verwandten gezogen werden. Mhm. Aber das ist überall gegeben. Wenn ich mein Bild auf Facebook hochlade, also mein Foto von mir auf Facebook hochlade, könnte die Polizei ja genauso auch Ähnlichkeiten meines Gesichts zum Beispiel über eine Gesichtserkennungssoftware ausarbeiten und dadurch auch auf die Spur von jemandem anderen kommen, nur weil er mit mir verwandt ist.
Der Molekulargenetiker Thomas Kran über DNA-Ahnensuche. Dadurch ist ein Serienmörder in den USA gefasst worden, der vor Jahrzehnten 12 Menschen umgebracht und über 45 Frauen vergewaltigt haben soll.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgen, vor 10 Jahren, am 28. April 2008, da ist ein Song rausgekommen, der damals auf vielen Ebenen für Diskussionen gesorgt hat, nämlich Katy Perry's I Kissed a Girl war einer der ersten Mainstream-Pop-Hits, in dem lesbische Liebe thematisiert wurde. Viele haben I Kissed a Girl als Statement für einen offenen Umgang mit Homosexualität gefeiert. Kritiker haben damals aber auch gesagt, dass in dem Song lesbische Sexualität als etwas dargestellt wird, was eigentlich nur so zum Vergnügen von Männern existiert. Katy Perry selbst hat Anfang des Jahres auch gesagt, sie würde heute einige Stellen im Text ehrlich gesagt ändern. Welche genau, das verrät sie allerdings nicht. Anke van der Weyer aus unserer Redaktion, du hast dir heute mal angeschaut, was in der Popmusik seit I Kissed a Girl eigentlich alles passiert ist. Wie viel hat sich im Mainstream in Sachen queere Identität getan?
Ziemlich viel. Also queere Identität, die existiert zum einen viel häufiger und die existiert auch in ganz vielen Abstufungen. Es gibt Künstler, die thematisieren ihre Sexualität bewusst und offensiv, zum Beispiel Miley Cyrus. Die hat sich 2016 als pansexuell geoutet. Das heißt im Prinzip, sie trifft keine Vorauswahl, ja, nach ihrem Beuteschema, nach Geschlecht oder Geschlechteridentität, wenn sie sich eben verknallt. Ne? Und als pansexuell hat sich gerade auch Janelle Monáe geoutet. Heute ist Janelle Monáes neues Album rausgekommen, das heißt Dirty Computer, und auf Songs wie Pink, in dem wir gerade kurz reingehört haben, da thematisiert Janelle Monáe ganz offensiv weibliche Sexualität. Sie lässt dabei aber offen, um wen es als Gegenpart jetzt quasi genau geht. Es gibt aber auch Bands und Künstler, die werden da expliziter.
Da, was für Beispiele hast du da?
Halsey und Lauren Jauregui zum Beispiel von der Girlgroup Fifth Harmony. Der Song Strangers aus dem letzten Jahr, der war bei uns jetzt nicht super bekannt, aber der war in 8 Ländern durchaus in den Charts. Und in diesem Duett, das da gesungen wird, da werden eben weibliche Personalpronomen benutzt. Ne? Also sie hat mich nicht geküsst. Da wird eben ganz explizit gesagt, es war eine sie. Und außer bei Janelle Monáe wird über das Thema queere Identität gerade bei Drake gesprochen. I wanna know who motherfucking representing it here tonight. Drakes neue Single Nice for What, die ist in den USA gerade auf Platz 1 der Charts. Bei uns ist der Song auch in den Top 10 und in dem Song benutzt Drake ein Sample von der queeren Rapperin Big Freedia. Das haben wir gerade ganz kurz am Anfang gehört. Und ne, im Mainstream-Hip-Hop ist wirklich noch nicht sehr, sehr viel mit offen ausgelebter Sexualität, die von der Norm abweicht. Und da ist so ein Sample von einer queeren Rapperin wirklich eine Ansage.
Das war jetzt alles sehr international. Wie sieht es eigentlich bei uns hier in Deutschland aus?
Der bisexuelle Musiker Drangsal, der hat gerade sein neues Album Zoris rausgebracht und er hat in einem Interview mit dem Tagesspiegel zuletzt noch beklagt, Zitat, dem deutschen Pop fehlt die Queerness. Und damit hat er wirklich auch total recht. Ne? Der deutsche Mainstream-Pop, der ist wirklich fast so heteronormativ wie Profifußball bei den Männern. Und in dem Interview sagt Drangsal, dass er seine Sexualität deswegen jetzt auch bewusst thematisiert. Allerdings, es gab diesen Februar ein großes Outing, auch bei uns.
Bei Felix Jähn.
Genau, einer der erfolgreichsten deutschen DJs und Produzenten in Sachen House. Also der Typ ist wirklich totaler Mainstream. Mhm. Und der hat im Interview mit dem Zeitmagazin gesagt, Zitat, jetzt träume ich davon, den Menschen zu finden, mit dem ich mein Leben teilen möchte, egal ob Mann oder Frau. Er hat also auch nicht genau gesagt, ne, ob jetzt Mann, Frau, wo es da hingehen soll. Und dieser Typ Felix Jähn ist jetzt kein exaltierter Typ, der nach außen hin mit seiner Sexualität kokettiert. Ne? Das ist ein unaufgeregter, optisch total unauffälliger Typ aus Hamburg. Das war jetzt irgendwie nicht so, dass man dachte, ja Felix, ist ja schön, dass du es jetzt auch nochmal gesagt hast. Wir wussten es aber eh alle schon. Und Felix Jähn, der hat nach seinem Outing im Interview mit dem Radiosender UFM auch erzählt, dass er total viele Rückmeldungen von Fans bekommen hat.
Ich habe wirklich im Minutentakt Nachrichten bekommen bei Instagram und Twitter und Co. Von Leuten, denen es ähnlich geht, die sich bestärkt gefühlt haben, auch so Nachrichten wie, ey Felix, vielen Dank, ich habe letztes Wochenende endlich mit meiner Familie gesprochen und fühle mich jetzt viel besser. Ja. Also es hat mich natürlich sehr gefreut.
Ja, und solche Reaktionen, die zeigen eben auch, wie gut und wie wichtig es ist, dass queere Identitäten im Pop sichtbar sind.
10 Jahre ist es jetzt her, dass Katy Perrys Hit I Kissed a Girl rausgekommen ist. Seitdem hat sich in Sachen queere Identität im Pop zwar was getan, vor allem der deutsche Mainstream-Pop ist aber fast so heterosexuell wie die Bundesliga.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein historischer Tag war das heute. Die Präsidenten von Nord- und Südkorea haben sich getroffen. Der erste Gipfel seit über 10 Jahren und zum ersten Mal überhaupt ein nordkoreanischer Staatschef auf südkoreanischem Boden. Annike Schäfer aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Gibt's jetzt endlich Frieden in Korea?
Es sieht zumindest so aus. Moon Jae-in und Kim Jong-un haben bei dem Gipfel nämlich nicht nur große Gesten und Symbolik geliefert heute, sondern auch eine ziemlich umfangreiche Vereinbarung. Noch in diesem Jahr wollen sie Frieden schließen. Offiziell sind die beiden Länder ja seit den 50ern in Krieg. Die haben nur einen Waffenstillstand geschlossen damals. Südkoreas Präsident Moon Jae-in sagt das so.
Wir hatten ein historisches Treffen und haben eine wertvolle Vereinbarung geschlossen. Es wird keinen weiteren Krieg in Korea geben. Der Friedensprozess startet jetzt.
Die beiden Länder wollen ihre Armeen verkleinern, alle feindlichen Aktivitäten unterlassen, zu Land, Wasser und in der Luft. Und schrittweise sollen alle Atomwaffen wegkommen. Und Kim Jong-un hat betont, wie viel die Menschen in beiden Ländern gemeinsam haben.
Nord- und Südkoreaner sind ein Volk, das nicht getrennt leben sollte. Wir haben das gleiche Blut, das gleiche Erbe und sind nicht mit irgendeinem unserer Nachbarn vergleichbar.
Deshalb haben die Präsidenten auch Familienzusammenführungen geplant. Dann soll es wieder gemeinsame Mannschaften bei Sportereignissen geben. Moon will nach Nordkorea reisen und Kim besuchen und die Lautsprecherpropaganda an der Grenze soll aufhören.
Ist ja echt ziemlich konkret, was da alles beschlossen wurde. Gibt es dafür jetzt einen Zeitplan, wann was passieren wird?
Nicht in allen Punkten. Der Friedensvertrag, der soll echt noch in diesem Jahr kommen und Moons Besuch in Nordkorea ist für Herbst geplant. Aber am schwierigsten und heikelsten ist die nukleare Abrüstung und wie die ablaufen soll, dazu gab es gar keine Details. Früher hatte Kim mal zur Bedingung gemacht, dass dafür die fast 30.000 US-Soldaten aus Südkorea abziehen müssten. Vielleicht erfahren wir da mehr, wenn sich Kim und US-Präsident Trump treffen. Das ist ja auch in ein paar Wochen geplant.
Apropos Trump. Der US-Präsident hat natürlich gleich wieder getwittert nach diesem Treffen. Wie sind die Reaktionen auf den Gipfel?
Ja, Trump hat erst in Großbuchstaben getönt, der Krieg werde enden. Im nächsten Tweet klang er dann doch etwas besonderer. Gute Dinge geschehen, aber nur die Zeit wird es weisen, hat er dann geschrieben. Zurückhaltend ist auch die Reaktion der Bundesregierung, Sprecher Rainer Breul vom Auswärtigen Amt.
Grundsätzlich sind wir froh darüber, dass Nordkorea endlich die ausgestreckte Hand Südkoreas angenommen hat. Wir begrüßen diesen Schritt der Annäherung. Die ernsthaften Bemühungen der südkoreanischen Seite sind unbestreitbar und wir hoffen, dass Nordkorea jetzt mit der gleichen Ernsthaftigkeit auf diesen Dialog eingeht.
Ja. Insgesamt aber weltweit viel Positives, viel Hoffnung.
Kommen wir nochmal zu dem Treffen heute zurück. Wie war denn da eigentlich die Atmosphäre?
Ja, toll eigentlich. Also von außen betrachtet sahen die beiden ehrlich glücklich aus. Immer wieder standen sie Hand in Hand, umarmten sich, scherzten miteinander. Getroffen haben sie sich ja in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern. Da gab es ganz viel Symbolik. Alles war durchgeplant, sogar mit Doubles geprobt. Der Höhepunkt war, als Kim einen Schritt über die Grenze gemacht hat und er dann Moon zu sich rüber gebeten hat. Das war so übrigens nicht im Protokoll. Mehrfach hatten die beiden auch Zeit für 4-Augen-Gespräche, auch bei kleinen Spaziergängen. Und Moon hat danach gesagt, er und Kim seien gute Freunde geworden.
Und das will schon was heißen, wenn man an all die Raketentests und Drohungen des vergangenen Jahres denkt. Die Präsidenten von Nord- und Südkorea haben sich heute zum innerkoreanischen Gipfel getroffen. Annike Schäfer aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion hatte die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist ein guter Tag für den Schutz der Bienen in Deutschland und in Europa. Das hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner heute gesagt. Und sie bezieht sich damit auf eine Entscheidung der EU. Die hat nämlich heute sogenannte Neonicotinoide verboten, die bisher von Landwirten benutzt wurden, um Schädlinge, Insekten vor allen Dingen von ihren Feldern abzuhalten. Allerdings waren die eben auch ziemlich schädlich für Bienen, diese Neonicotinoide. Über diese Entscheidung des EU-Ausschusses sprechen wir jetzt mit Jule Reimer aus der Deutschlandfunk Nova Umweltredaktion. Hallo.
Hallo, und wir können gleich mal gucken, ob ich die alle ordentlich aussprechen kann.
Was genau bedeutet denn dieses Verbot? Dürfen die Stoffe jetzt gar nicht mehr benutzt werden in der EU?
Also vielleicht ganz kurz am Anfang, nicht die EU hat das verboten, sondern die EU-Mitgliedstaaten, die Regierung. Das ist ja relativ wichtig, dass das nicht immer die Bösen in Brüssel sind oder die Guten in Brüssel. Und zwar, also was sie verboten hat, sie hat drei Stoffe aus dieser Gruppe der Neonicotinoide verboten, nämlich Imidacloprid und Clothianidin. Das ist beides von Bayer und Thiamethoxam von Syngenta. Das sind jedenfalls weltweit mengenmäßig die wichtigsten. Und dieser Einsatz war in der Europäischen Union bereits 2013 mit Teilverboten belegt worden, weil man da nämlich schon den Eindruck hatte, hoppla, da besteht doch Gefahr für Honigbienen. Mhm. Und jetzt hat im Februar die Europäische Lebensmittelbehörde, die EFSA, noch einen draufgelegt in der Bewertung und gesagt, da sind auch Gefahren für Wildbienenbestände. Und deshalb gibt es jetzt ein Komplettverbot im Freiland, aber im unter Glas im Gewächshaus ist die Anwendung dieser Stoffe noch erlaubt und außerdem gibt es noch andere Neonics und die sind dann auch weiter erlaubt. Die gelten dann eben nicht als bienengefährlich.
Deine Einschätzung, wird diese Entscheidung jetzt die Bienen retten, sodass wir uns keine Sorgen mehr machen müssen, oder gibt es einfach zu viele schlechte Stoffe?
Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, weil die Neonicotinoide, also diese drei Stoffe, die haben eindeutig wohl die Orientierung bei den Bienen gestört und auch bei den Hummeln zum Beispiel. Aber natürlich, es geht auch um andere Insekten und im Übrigen leben ja Pflanzen, Tiere und Insekten in Gemeinschaften. Und wenn wir zum Beispiel auf dieses umstrittene Glyphosat gucken, das tötet die Pflanze ab, nicht das Insekt. Aber wenn es auf dem Feld keine Pflanze mehr gibt, dann sind irgendwann auch die Insekten weg. Das heißt, die Wildbiene braucht ja auch irgendwelche wild blühenden Blumen. Und die Industrie rechnet zum Beispiel immer den vermeintlichen oder tatsächlichen Ernteausfall vor, den es auch möglicherweise geben könnte, aber sie kalkuliert nicht die Kosten, die in der Natur entstehen.
Also höre ich raus, ist es bis hierhin schon mal eine ganz gute Entscheidung?
Ja, auf jeden Fall, weil nämlich diese Neonics zum Beispiel sich auch langsam abbauen, die reichern sich möglicherweise im Boden an und wenn man mal rechnet, also Bienen erbringen in Deutschland eine Wirtschaftsleistung von 2,5 Milliarden Euro und weltweit sind es 200 Milliarden Euro, das schätzt man. Also 80% aller Pflanzen brauchen sie als Bestäuber und ein Großteil der Nahrungsmittelproduktion hängt ja davon ab.
Wenn diese Stoffe von Bayer sind, dann kann ich mir vorstellen, Bayer ist nicht ganz so happy mit der Entscheidung. Was sagen denn die Landwirte dazu?
Also Bayer ist gar nicht happy. Bayer klagt zusammen mit Syngenta vom Europäischen Gerichtshof sowieso schon gegen dieses Teilverbot von 2013, weil die eben sagen, die Probleme der Bienen, die kommen von der Varroa-Milbe, das ist ein Parasit. Der Bauernverband, der war auch erst gegen ein Verbot, der fügt sich jetzt in dieses Schicksal, der fordert aber, dass schnellstens an Ersatzprodukten gearbeitet wird, weil er eben vor Ernteausfällen warnt. Man muss auch dazu sagen, es gibt auch schon neue Zulassungsanträge der Industrie für andere Mittel. Und es sind auch nicht alle Neonicotinoide verboten worden. Also es gibt schon noch aus dieser Gruppe der Mittel Produkte, die man anwenden kann. Und man kann auch mit Fruchtfolge viel machen, ne? Also es gibt einzelne Kulturen, die begünstigen Schädlinge, wenn man die hintereinander anbaut. Also ich glaube, leg mich nicht total fest, aber wenn man erst Raps hat und dann Zuckerrübe, dann ist die Zuckerrübe anfälliger. Kann man auch viel machen, indem man zum Beispiel nicht einfach Grünland umbricht, also Grünland eine Wiese zum Acker macht. Das ist nämlich viel passiert in den letzten Jahrzehnten. Da wurden viele Maisfelder angelegt, weil das ja so viel Geld brachte mit den Biogasanlagen. So, und in diesem Grünland sind einfach ganz besonders viele Schädlinge drin. Das heißt, also man muss sich da nicht wundern, wenn dann der Mais angefressen wird, sondern man könnte das eben verhindern, indem man anders arbeitet, landwirtschaftlich.
Jule Reimer aus der Deutschlandfunk Nova Umweltredaktion über das Verbot bestimmter Neonics. Und zwar haben die EU-Mitgliedstaaten entschieden, dass die im Freiland nicht mehr eingesetzt werden dürfen.
Deutschlandfunk Nova. Heimat. Ein Gefühl. Ein Ort. Ein Streitthema. Was ist Heimat?
Das haben wir uns diese Woche gefragt. Was ist Heimat? Christian Schmidt war für uns mit dem Deutschlandfunk Nova Ü-Wagen im Land unterwegs, inklusive Interview mit der Heimatministerin von NRW. So, Christian, jetzt musst du es ja wissen. Was ist Heimat, bitte?
Ja, nix weiß ich, ne? Weil wenn ich eins diese Woche rausgefunden habe, dann ist es eben das, dass für jeden Heimat irgendwas anderes bedeutet. Und wenn du gerade das Heimatministerium ansprichst, zumindest die NRW-Ministerin Ina Scharnbach, die sagt, nö, Wir definieren Heimat gar nicht. Das wollen wir auch gar nicht.
In dem Moment, wo wir Heimat definieren würden, so wie das passiert ist, grenzen sie Menschen aus und sie respektieren den Menschen auch nicht. Und deswegen halten wir das offen.
Ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Damit ist sie ja auf einer ganz anderen Linie als das Bundesheimatministerium, so wie sich das Horst Seehofer vorstellt. Aber wenn man mal hört, was für unterschiedliche Sachen die Leute mir in dieser Woche erzählt haben, dann ergibt das wirklich keinen Sinn, Heimat irgendwie als Begriff festzuhören zu wollen.
Wenn man Zusammenhalt hat im Team, das ist für mich Heimat.
Ich wohne, seitdem ich klein bin, hier in Brenich. Es ist meine Heimat. In einem anderen Dorf, in einer anderen Stadt würde ich mich nicht wohlfühlen.
Was ich mit Heimat verbinde, ist so, dass ich dort machen kann, was ich will.
Man sagt auch, wenn man sich wohlfühlt, das ist auch Heimat.
Der eine kennt nur eine Heimat, der andere braucht unbedingt eine zweite Heimat, weil er von einem Krieg fliehen musste. Gab es denn trotzdem irgendwie auch Gemeinsamkeiten?
Also wenn man irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden will, dann kann man sagen, Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt. Das ist bei den konservativen Leuten vom Junggesellenverein so in ihrem Dorf. Das fängt aber jetzt auch gerade beim Meisam an, den wir da gerade gehört haben. Der ist auch aus Afghanistan nach Deutschland geflohen, hat hier eine Ausbildung, hat Freunde gefunden, fühlt sich wohl. Das wird also dann hier auch irgendwann seine Heimat für ihn werden. Also eigentlich wichtiger als irgendwelche Sachen wie, wo kommst du her, wo bist du geboren, ist dieser Wohlfühlfaktor.
So, du warst die ganze Woche auf der Suche. Wie ist es bei dir? Was ist Heimat für dich?
Ich habe viel drüber nachgedacht. Mhm. Jetzt habe ich eine Woche nach diesem Heimatbegriff gesucht. Ich finde aber dieses Wort eigentlich auch total doof. Ich muss es eigentlich auch gar nicht so für mich definieren. Es kann alles sein. Es kann ein Geruch sein. Also wenn ich Pizza rieche, das ist für mich meine Heimat. Ein Sound kann es auch sein. Meinetwegen, wenn ich den Kölner Dom irgendwie läuten höre. Aber mein Lieblingsspruch ist eigentlich, Obacht, jetzt wird es philosophisch.
Okay. Mhm.
Heimat ist da, wo sich dein Handy automatisch mit dem WLAN verbindet.
Oh, das ist an mindestens 100 Plätzen dieser Welt mittlerweile.
Auf jeden Fall, nee, pass auf, es gibt so viele Situationen, die passen. Also klar, mein Handy verbindet sich zu Hause mit dem WLAN. Ich habe hier auch die Netzwerke von meinen besten Freunden gespeichert. Wenn ich also bei denen bin, fühle ich mich wohl. Ist das auch ein Stück Heimat für mich? Und mein Smartphone ist verbunden. Ja, und dieser Ü-Wagen, in dem ich jetzt eine Woche unterwegs war, der hat auch WLAN. Also auch da verbindet sich mein Handy automatisch. Mein Beruf macht mir Spaß, ich habe mich da wohlgefühlt. Also trotz Arbeit habe ich noch in diesem kleinen Bulli eine Art Heimat gefunden. Und nach dieser Woche bin ich jetzt echt ein bisschen wehmütig ausgestiegen und habe das Auto ein letztes Mal heute abgeschlossen. Mhm. Also ich gehe insgesamt sehr offen ran an dieses Heimatdings. Das heißt auch, ich habe auch keine Angst, dass irgendwer oder irgendwas meine Heimat bedrohen könnte.
Heimat ist da, wo sich dein Handy automatisch mit dem WLAN verbindet, sagt unser Reporter Christian Schmidt. Er war die ganze Woche mit unserem Deutschlandfunk Nova Ü-Wagen unterwegs auf der Suche nach der Heimat, nach der Heimat. Und wen er alles getroffen hat, das könnt ihr nochmal schön mit Bildern hübsch nachgucken, auch nachhören bei uns im Netz deutschlandfunknova.de. Danke dir. Soll ich dir noch sagen, was meine Heimat ist?
Gern bitte.
Was ich ist mag deine den Heimat? Begriff eigentlich.
Ich habe so viele Leute jetzt gefragt.
Ich was ist mag Heimat? Den Begriff gerne und ich würde sagen, ich habe mehrere. Ich habe ja lange Zeit in London gewohnt. London ist für mich Heimat. Mainz ist für mich Heimat, da bin ich geboren. Die Pfalz ist für mich Heimat, wo meine Großeltern immer
Ach,
waren.
Gut, ja.
Und Köln auch. Also ich habe 4. Ist das okay, Anke?
Das ist okay, das akzeptiere ich.
Ist in Ordnung. Das ja? schafft man noch
Du magst den Begriff
Hand.
Auch nicht so, ne?
Ach, also ich nenne es, glaube ich, eher Zuhause. Ich habe mein Freund ist Schwabe, der sagt immer, wo es Nestle ist.
Da gehen wir jetzt hin. Alle zusammen nach Hause. Das war das Update für diese Woche. Dankeschön, Anke van der Weyer.
Tschüss.
Am Mikrofon Ralf Günther, bye bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.